Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einer bewundernswerten Neuausgabe von Ernst Dronkes Berlin, erschienen im Verlag Die Andere Bibliothek, und zu Beginn mit einer weiteren Wendegeschichte, ebenfalls aus Berlin. Bereits in ihrem Romandebüt »Drei Irre unterm Flachdach« von 2007 thematisierte Bastien Voss die deutsch-deutsche Geschichte. Damals schrieb die 1968 geborene Schauspielerin und Autorin von ihrer eigenen Kindheit in der DDR. Die verbrachte sie mit ihren ebenso anarchischen wie schrägen Großeltern in einem selbstgezimmerten Bungalow am Stadtrand Ost-Berlins. Nun hat Bastien Voss zum 30. Jubiläum des Mauerfalls ihren dritten Roman, einen Wenderoman, veröffentlicht. Er beginnt zu erzählen im Sommer 1989 und reicht bis zum 10. November desselben Jahres, dem Tag nach der chaotischen Grenzöffnung. »Grünauge sieht dich« heißt dieses nunmehr dritte Buch der Berliner Autorin, und auch darin spielen Stasi-Bespitzelung, Familiengeheimnisse und ein vereitelter Fluchtversuch aus der DDR eine Rolle. Das alles geschieht hier aber aus etwas anderen Motivationen heraus als denjenigen, die man gewohnt ist, aus dieser Zeit zu lesen. Miriam C. stellt den Roman vor.
Es gehört zu den tröstlichen Eigenschaften der Menschheit, dass Heranwachsende mit denselben inneren und zwischenmenschlichen Konflikten beschäftigt sind, ganz gleich in welcher Zeit und unter welchem Regime sie aufwachsen. So sitzen auch Iris und Anja im Spätsommer 1989 in einem Klassenzimmer in Ost-Berlin, angeödet von den endlosen Monologen ihres Geschichtslehrers. Was interessiert sie die französische Revolution? Was kümmert sie der unaufhaltsame Fortschritt der menschlichen Gesellschaft, von dem der Lehrer redet? Es gibt im Alltag der Mädchen wahrlich Wichtigeres.
Anja fand, dass das alles langweilig war, weil viel zu lange her. Aber nur 4 Jahre war es her, dass Iris Landowski und Baby Kaminski im Ferienlager als festes Paar gegolten hatten. Sie war damals 12 und Baby 14 gewesen, und als sie wieder in Berlin waren, da war die Sache irgendwie stecken geblieben. Und jetzt hatte Anja ein Auge auf Baby geworfen und Baby anscheinend ein Auge auf Anja.
Über Moritz alias Baby Kaminski will Iris endgültig hinwegkommen. Schließlich ist sie 16, fast 17 sogar, und sie fühlt sich erwachsen. Erst recht, seitdem der Vater sie in seine Staatsfunktion eingeweiht hat. Nach der Trennung ihrer Eltern vor 10 Jahren lebt Iris bei ihm in einer großen, schönen Wohnung mit Flügeltür, Parkett und Balkon. Lange weiß sie nicht, warum die Mutter damals ausziehen musste. Der Vater fährt weiterhin oft auf Dienstreisen. Manchmal bekommt Iris teure Geschenke aus dem Westen. Und eines Tages darf die Tochter sogar mit ins Büro. Dort begreift sie, Leo Landowski arbeitet gar nicht im Außenhandel, wie er immer behauptet hatte. Er ist Wirtschaftsspitzel bei der Stasi.
Und seitdem verstand sie mehr als die meisten. Man musste sein Land schützen, vor allem wenn es klein und verwundbar war. Selbst Länder, die nicht klein und verwundbar waren, schützten sich. Amerika schützte sich. Und wie sich Amerika schützte. Amerika, die unverwundbare Weltmacht. Kuckuck. Sie fand das mit dem Schützen logisch, absolut logisch. Und sie war dafür.
Bastien Voss' Wenderoman kommt ohne plakative Zuschreibungen von Täter- und Opferrollen aus. Die Berliner Autorin zeigt vielmehr, dass auf einer alltäglichen und zwischenmenschlichen Ebene alles wesentlich komplizierter ist. Bewundert Iris anfangs noch die staatstragende Rolle des Vaters, gerät sie bald selbst in die Zwänge der Sicherheitsbehörde. Als sie den Vater auf einer Dienstreise begleitet, verliebt sie sich in einen 20 Jahre älteren Mann, in Henry Weber. Es ist ausgerechnet jener westdeutsche Nuklearspezialist, den ihr Vater in die DDR abwerben soll. Naiverweise versucht das ungleiche Paar, seine Affäre zu verheimlichen. Doch die Augen und Ohren der Firma Horch und Guck sind überall. Iris und Henry werden beim gemeinsamen Wochenende in Prag fotografiert. Das bringt auch Iris Vater in Bedrängnis. Sein Vorgesetzter erpresst ihn. Will er Sanktionen für sich und seine Tochter vermeiden, muss Leo Landowski seine minderjährige Tochter zur Kooperation mit der Stasi überreden. Iris soll Henry Weber weiterhin treffen, ihn aber im Auftrag ihres Landes ausspionieren.
Sie fragte, was ist dir wichtiger, ich oder deine Arbeit? Wichtiger. Landowski machte eine Pause. Das ist das falsche Wort. So kann man die Frage nicht stellen. Und wie kann man sie stellen? Das eine darf das andere nicht stören. Er umfasste ihre Schulter und zog sie sacht zu sich heran.
Bastian Voss erzählt ihren spannungsreichen Wenderoman aus drei Perspektiven. Die einzelnen und bereits in sich kunstvoll komponierten Kapitel alternieren zwischen den Sichtweisen der 16-jährigen Iris, ihres Vaters und ihres liebeskranken schwäbischen Atomphysikers Henry. Erzähltempi variieren, detailreiche Beobachtungen wechseln sich ab mit zeitraffenden Introspektiven und pointierte Dialoge komplettieren die einnehmende Atmosphäre. Bastian Voss beweist, dass sie die gesamte Klaviatur des Erzählens beherrscht. Der Titel ihres dritten Romans, Grünauge sieht dich, spielt auf die Volkspolizei der DDR in ihren grünen Uniformen an. Im Erzählen findet Voss die Menschen hinter den Behörden und Befehlen, und zwar im Westen wie im Osten. So formuliert Henry Weber seine Kritik am kapitalistischen Wirtschaftssystem, das von ihm verlangt, die Unbedenklichkeit radioaktiver Strahlung für den menschlichen Körper zu beweisen, ebenso wie Stasi-Mitarbeiter Leo Landowski auf seinem Arbeitsweg im Stillen Kritik am sozialistischen System übt.
Sie waren weit weg von den wirklichen Themen. Sie waren gar nicht mehr dabei oder waren nie, aber so weit wollte er nun doch nicht gehen, dabei gewesen. Sie hockten seit Jahren mit ihren ganzen schönen Theorien im Gepäck unter einer Glocke und hauten einander Begriffe um die Ohren. Triebkraft, Wachstum, Fortschritt und jeden Tag ein unbeschwertes Guten Morgen, Genosse Oberst.
Bis in das nächtliche Chaos des 9. November 1989 reicht Bastian Voss Geschichte. Alle drei Hauptfiguren erleben die Grenzöffnung als Erschütterung. Dabei ist die Autorin sensibel genug, aus ihrer späteren und wissenden Position nicht bis ins Detail vorwegzunehmen, was genau hier wie umgewälzt wird. Sie respektiert ihre Figuren und damit auch die Grenzen ihrer Perspektiven. So bleibt die Irritation, mit der Iris Landowski die geschichtsträchtige Nacht erlebt, kraftvoll unkommentiert.
Schließlich stand sie am Grenzübergang Invalidenstraße und sah zu, wie die Leute gingen. Alle gingen. Und niemand kam zurück. Kam denn niemand zurück? Jemand zog sie am Ärmel. Komm, komm rüber. Aber sie blieb. Sie kam nicht rüber. Sie blieb genau hier stehen.
Bis Iris an der Grenze steht und bleibt, wird eine Flucht vereitelt, ein Familiengeheimnis gelüftet werden und eine unmögliche Liebe erloschen sein. Nicht immer leiten Bastian Voss Figuren dabei Ideologien und Weltgeschichte, sondern oft einfach Liebe, ein Bauchgefühl oder die eigene Dummheit. So entsteht ein Wenderoman, in dem sich viele typische Motive finden. Doch eingebettet in individuelle Konturen gestalten sie sich alle ein wenig anders als schon so oft zitiert. Bastian Voss führt ihren LeserInnen damit die Stärke vor Augen, die Ambivalenz der Literatur im Vergleich zum Geschichtsbuch. Und die Autorin beweist auch, dass aus diesem gerade 30 Jahre alt gewordenen Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte noch viele Geschichten zu erzählen sind.
Miriam C. über Bastian Voss, Grünauge sieht dich, Picus Verlag Wien, 254 Seiten, 24 Euro. Der Vormärzdichter Ernst Dronke stammte aus Koblenz, damals Teil der preußischen Rheinprovinz. Durch den Umzug seiner Eltern ins hessische Fulda verlor er die preußische Staatsbürgerschaft, die er jahrelang vergeblich zurückzuerlangen suchte. Rührte daher sein Zorn auf den preußischen Staat? Nun, es war wohl auch die unmittelbare Anschauung der Elendsverhältnisse im Vormärz-Berlin. Die Not der unteren Klassen hatte er schon in seinen Polizeigeschichten novellistisch verarbeitet. 1846 folgte die umfangreiche Reportage Berlin, die von den Preußen sofort verboten wurde. Die andere Bibliothek hat diesen Klassiker der Vormärzliteratur in einem reich bebilderten Prachtband der heutigen Leserschaft wieder zugänglich gemacht. Enno Stahl stellt Ernst Dronkes Berlin im Folgenden vor.
Ernst Dronke, 1822 bis 1891, war einer der schärfsten Autoren des Vormärz. 1846, als er seinen umfangreichen Reportageband Berlin veröffentlichte, war er gerade 24 Jahre alt. Schon ein Jahr zuvor war er wegen seiner radikalsozialistischen Tendenz aus der preußischen Hauptstadt ausgewiesen worden. Die Buchpublikation Berlin brachte ihm die Verurteilung zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe ein. In den Wirren der 1848er Revolution gelang ihm indes die Flucht aus der Festung Wesel. Er ging nach Brüssel, wo er Karl Marx und Friedrich Engels traf. Im Juni 1848 kam er nach Köln, wo er als Redaktionsmitglied an Marx legendärer Neue Rheinische Zeitung mitwirkte. Wie Marx und Engels übersiedelte auch Dronke infolge der gescheiterten Revolution nach England. Schon 1852 kehrte er aber der Politik den Rücken, was zu einer deutlichen Entfremdung mit den Häuptern der kommunistischen Bewegung führte. Der Titel von Dronkes Buch Berlin ist missverständlich. Die Sammlung ist kein städtisches Sittenbild, auch kein Bericht über das Alltagsleben der aufstrebenden Metropole. Nur in den ersten drei Kapiteln befasst sich der Autor mit dem Straßenleben, der Öffentlichkeit und durchaus auch mit der Berliner Mentalität. Ihr attestiert er ein ernsthaftes Streben nach politischer Auseinandersetzung, selbst im Philister liege dem nach.
Wie bei den übrigen Ständen der Hauptzug des Berlinertums, der kritische Geist. Er beschäftigt sich mit allem, ist wissbegierig und prüft. Nichts imponiert ihm. Sein Urteil ist kalt und ruhig, freilich bei falschen Voraussetzungen auch ebenso sicher wie bei wahren.
Das zeigt bereits, warum das Buch auch für heutige Leserinnen und Leser interessant ist. Vieles erscheint einem vertraut. Man wundert sich, dass es damals offensichtlich schon ähnlich war wie heute. Bei einem Buch, das sich schon im Titel einer Großstadt widmet, denkt man automatisch an eine bestimmte Tradition, an die literarische Flanerie, wie man sie von Autoren wie Franz Hessel oder auch Walter Benjamin kennt. Tatsächlich bietet Dronke Anklänge an eine solche Richtung, die damals, etwa bei Heine und Börne, gerade erst im Entstehen begriffen war.
Das Leben in der Hauptstadt, so geräuschvoll und bewegt es ist, gönnt sich nur wenige Stunden der Ruhe. Das Rasseln der Wagen verhallt erst gegen Morgen. Einzelne Tritte später Nachtvögel schlendern wohl auch dann noch über die Trottoirs. Aber im Allgemeinen ist es ruhig, ungefähr 2 bis 3 Stunden lang. Um 5 öffnen sich die Läden und einzelne Arbeiter ziehen nach den Fabriken oder Arbeitsplätzen. Um diese Stunde liegt noch eine wohltuende Frische über der Stadt und es ist angenehm, so in der Frühe das unschuldsvolle Erwachen dieser Stadt zu beobachten, die erst kurz vorher in dem Taumel der Genüsse zusammenbrach. Es währt geraume Zeit, bis der eigentliche Verkehr beginnt. Die ersten, welche das Leben auf der Straße erwecken, sind nächst den Handwerkern, die jungen Arbeiterinnen, welche in den Handlungen und Werkstätten ihren Tageserwerb verdienen. Mit dem leichten, behenden Schritt, der ihnen eigen ist, das Hütchen vornüber in die Augen gedrückt, ein Tuch um die Schultern geschlungen, eilen sie über die Gassen.
Fast idyllisch mutet diese Skizze des erwachenden Berlins an. So erscheint es beinahe, als habe Dronke den zeitgenössischen Leser und womöglich auch die Zensoren mit seinen Anfangskapiteln einlullen wollen. Worum es ihm eigentlich geht, erfährt man wenig später unmissverständlich. In überdeutlichen Worten klagt er die sozialen Verwerfungen im Staat Preußen an. Und man versteht nun, dass das Buch weniger die wachsende Metropole als Stätte der Modernität und des Wandels meint. Vielmehr zielt Dronke auf die Hauptstadt Berlin als politischen Sitz der preußischen Regierung. Diese war berüchtigt für die rigidesten Zensurbestimmungen und die drückendsten Bedingungen für ihre Untertanen, insbesondere die Besitzlosen. Offensichtlich geschult an Friedrich Engels Die Lage der arbeitenden Klasse in England, das ein Jahr früher, 1845, erschien, liefert Dronke eine an der unmittelbaren Anschauung orientierte Fundamentalkritik der preußischen Hegemonie. Nach und nach behandelt er die desolate Lage der unteren, fast völlig entrechteten Klassen, prangert Korruption und Herrschaftswillkür von König und Regierung ebenso an wie die Doppelgesichtigkeit der liberalen Geldaristokratie. Auch die verschiedenen Gesellschaftsklassen, die politischen Strömungen, echte Parteien gab es damals noch nicht, das Polizei- und Strafsystem wie auch Universität und Kultur werden Teil seiner Anklageschrift. Getreu seiner sozialistischen Haltung führte die meisten Deformationen auf die soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit zurück.
Das Verbrechen geht aus Verhältnissen hervor. Die Strafe trifft die Personen. Der Mensch, der einmal geboren, hat ein Recht auf seine Existenz. Dies ist jedenfalls der erste und hauptsächlichste Grundsatz, den man in allen Formen der menschlichen Gesellschaft festhalten muss. Es folgt aber hieraus von selbst, dass die Gesellschaft nicht das Recht hat, Gesetze und Strafen aufzuführen, welche die Existenz Einzelner in ihrer Mitte unmöglich machen. Sanktioniert nun die Gesellschaft Verhältnisse, in denen oft eine ganze Klasse, welche die Kraft und den Willen zur Arbeit hat, doch außerstande ist, ihre Existenz festzuhalten, dann, in solchen Verhältnissen, hat die Gesellschaft kein Recht zur Strafe.
Zum Beleg seiner Position greift Dronge auf statistisches Material und auf investigative Recherchen zurück. Im Mindesten ist sein Buch heute noch von großem historischen Interesse, weil es eine detaillierte Analyse der damaligen Verhältnisse präsentiert. Aber, wie schon angemerkt, lassen sich manche seiner Kritikpunkte durchaus auf die gegenwärtige Gesellschaft beziehen. Dronke spricht etwa vom Verbrechen der Besitzlosigkeit, das die Armen in den Augen der preußischen Polizei begingen. Auch heute in der liberalen Meritokratie sind die sogenannten Abgehängten der Gesellschaft mit einem Stigma behaftet, dem Stigma, dass sie es nicht aus eigener Kraft geschafft haben, für eine Besserung ihrer Verhältnisse zu sorgen, weil sie zu ungebildet, zu unflexibel oder insgesamt zu faul seien. Angesichts einer strukturellen Arbeitslosigkeit, zahlreichen Unternehmenspleiten und ständigen Massenentlassungen bei Großunternehmen kann das so pauschal kaum stimmen. Auch seine Kritik am Liberalismus kann man nahezu unverändert auf neoliberale Ideologen beziehen.
Im Ganzen flößt der Anblick dieses heuchlerischen Prinzips des Liberalismus, welcher sich auf die Rechte des Volkes beruft und selbst die Plünderung der Menschenrechte ist, nur den vollständigsten Widerwillen ein. Die Männer dieser Partei tragen sämtlich das Gepräge der Hohlheit ihres Prinzips. Ihre Waffe ist die Phrase, da der Liberalismus von dem wahren Rechtsbegriff, dem Recht aller, keinen Verstand hat.
Heute gelten so viele Entschlüsse als alternativlos. Sie sind es angeblich im Interesse der Mehrheit, obwohl die Konsequenz bittere Einschnitte für die meisten bedeutet, vor allem für jene, die nicht über die Entscheidungsgewalt verfügten. Die Phrasen, mit denen solche Beschlüsse flankiert werden, hat die Bevölkerung längst als faulen Zauber durchschaut. Das nennt man aktuell die Krise der Repräsentation. Man sieht, Parallelen existieren, wie so oft. Geschichte ist schließlich dazu da, dass man aus ihr lernt. Ernst Dronkes Buch gibt dazu einen guten Anstoß. Der anderen Bibliothek ist dafür zu danken, dass sie dieses wichtige Dokument aus der Vergessenheit zu befreien versucht. Der Band ist überaus aufwendig gedruckt und gestaltet und daher seinen hohen Preis wert. Zahlreiche zeitgenössische Illustrationen veranschaulichen und kontextualisieren zudem Dronkes Argumentation in sinnfälliger Weise. Dieses Buch ist eine empfehlenswerte Anschaffung.
Enno Stahl über Ernst Dronke, Berlin. Die andere Bibliothek, ebenfalls aus Berlin. 415 Seiten, 58 Euro. Zum Ausklang dieser Sendung möchte ich Sie gern aufmerksam machen auf eine Sonderausgabe des Magazins Jalta, Positionen zur jüdischen Gegenwart, gerade erschienen anlässlich des Festivals jüdischer Literaturen, das vom 3. bis 5. Dezember dieses Jahres in Berlin stattgefunden hat. 2019 war ein Jahr des Antisemitismus, des Angriffs auf jüdisches Leben in Deutschland, ein Jahr, das begleitet wurde von der Debatte über die sogenannte jüdische Bundesvereinigung in der AfD, das Jahr der Anschläge von Halle und jene Gefahren, die Menschen hierzulande drohen, die es wagen, mit einer Kippa in die Öffentlichkeit zu treten. 2019 ist zudem das Jahr, in dem die beiden auf jüdische Kultur spezialisierten Verlage Arco aus Wuppertal-Wien und Hendrich und Hendrich aus Leipzig-Berlin keine der 63 Dotierungen des erstmalig vergebenen Deutschen Verlagspreises erhalten haben. Aber, wie auch erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, dafür werden beide alsbald geehrt mit dem Kurt-Wolf-Preisen des Jahres 2020. Und es ist, wie gesagt, das Jahr des 10-jährigen Bestehens des Festivals der jüdischen Literaturen und die dazu erscheinende Ausgabe von Jalta Position zur jüdischen Gegenwart ist eine absolute Empfehlung, limitiert, eine literarische Sonderausgabe, erschienen im Neophilis Verlag Berlin. Hier geht's gleich weiter mit Forschung aktuell und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.